Es sind Bilder des Grauens, die uns in den vergangenen Monaten nahezu täglich erreichen. Bilder von Opfern des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Bilder vom tödlichen Terror der Hamas gegen israelische Staatsbürgerinnen und Bürger. Bilder von zivilen Opfern des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen. Menschliches Leid. In dieser Folge des Böll-Spezials zum grünen Sicherheitsbegriff gehen wir der Frage nach, wie zwischenstaatliche Konflikte mithilfe des Konzepts der menschlichen Sicherheit befriedet, vielleicht auch gelöst werden könnten. Und zwar am Beispiel der Auseinandersetzungen zwischen Serbien und dem Kosovo und dem ziemlich komplexen Konflikt im Nahen Osten. Diese Böll-Spezialreihe ist eine Podcast-Reihe der neuen Böll-Unit zu menschlicher Sicherheit in Wien. Mein Name ist Heiko Kräft, schön, dass du dabei bist.
Böll-Spezial, das Dossier zum Hören.
Kurz noch eins vorweg, das ist die zweite von insgesamt 4 Folgen des Böll-Spezials zum grünen Sicherheitsbegriff. Falls ihr die erste verpasst habt, hört sie euch gern vorher an. In ihr erfahrt ihr mehr zur Geschichte und Theorie des Konzepts menschliche Sicherheit. Es lohnt sich. Ihr findet die Folge da, wo ihr auch diese Folge gefunden habt. Human Security, menschliche Sicherheit. In der nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik spielt sie eine wichtige Rolle. Die im vergangenen Jahr vom Auswärtigen Amt veröffentlichte Sicherheitsstrategie legt deutsche Positionen und Vorgehensweisen fest. Es ist die erste ihrer Art in der Geschichte der Bundesrepublik.
Große Ereignisse wie jetzt der russische Angriffskrieg in der Ukraine oder auch der Krieg in Nahost haben massive Auswirkungen auch darauf, wie jetzt das Sicherheitsverständnis für uns verhandelt wird.
Sagt Gerrit Kurz. Der Politikwissenschaftler arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und zu Themen der internationalen Sicherheitspolitik.
Ich glaube, dass man Sicherheit insgesamt in Deutschland nur ganzheitlich denken kann. Und deswegen ist das eben auch wichtig, dass es in einer nationalen Sicherheitsstrategie ganzheitlich gedacht wird. Die nationale Sicherheitsstrategie spricht von einer integrierten Sicherheit.
Und die umfasst Aspekte, die vor Jahrzehnten eher nicht zur klassischen Sicherheitspolitik zählten. Als bevölkerungsreichstes Land und größte Volkswirtschaft im Herzen Europas, so heißt es in der nationalen Sicherheitsstrategie, trage Deutschland, Zitat, besondere Verantwortung für Frieden, Sicherheit, Wohlstand, Stabilität und einen nachhaltigen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen. Zitat Ende. Doch wie kann die Bundesrepublik dieser Verantwortung gerecht werden? In einer komplizierten, komplexen Welt? In einer Welt, in der außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen zumeist Abwägungsentscheidungen sind?
Waffen zu schicken in ein Kriegsgebiet, an eine Kriegspartei, ist nicht bequem. Nicht nur, weil es gegen vielleicht vorherige Überzeugungen auch zum Beispiel der Grünen verstößt, sondern auch, weil man natürlich weiß, dass diese Waffen zum Töten da sind. Und das darf man auch nie aus dem Blick verlieren. Deswegen ist das eben nicht so moralisch eindeutig. Deswegen ist es nicht einfach nur, naja, diese Waffen dienen eben der Verteidigung.
Das Konzept der menschlichen Sicherheit kann bei solchen schwerwiegenden Entscheidungen eine Leitlinie sein. Es stellt das Individuum in den Mittelpunkt der Überlegungen und Entscheidungen. Anders als im klassischen, staatszentrierten Verständnis von Sicherheitspolitik, sagt Gerrit Kurz und verdeutlicht das am Beispiel des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.
Dann könnte es im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland vor allem darum gehen, die Grenzen wiederherzustellen, staatliche Souveränität und territoriale Integrität zu wahren und den Krieg vielleicht einfach dann einzufrieren. Der Fokus auf menschliche Sicherheit, der zeigt eben, was in den Gebieten passiert, die von Russland kontrolliert werden, wie massenhaft Menschen, Kinder verschleppt werden, welche Verbrechen es gibt und dass das sozusagen gar nicht machbar ist, das zu tolerieren.
Der 7. Oktober 2023 ist der furchtbarste Moment der jüngsten israelischen Geschichte. Kämpfer der radikal-islamischen Hamas töten an diesem Tag nach Angaben der israelischen Regierung etwa 1200 Menschen. Der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Die palästinensischen Terroristen verschleppen zudem 239 Geiseln nach Gaza und verletzen mindestens 5400 Menschen, teilweise schwer. Israel reagiert auf den Terror mit einer massiven Militäroperation im Gazastreifen. Nach UN-Angaben werden dort bis Anfang Mai 2024 etwa 35.000 Menschen getötet. Doch nicht nur im Gazastreifen gibt es zivile Todesopfer.
Seit Oktober wurden im Westjordanland mehr als 500 Palästinenser getötet. Einige von Soldaten, andere von gewalttätigen Siedlern, die im Oktober große Mengen Waffen erhielten. Es geht aber nicht nur um gewaltsame Angriffe auf Menschen, sondern auch auf Eigentum. Es ist strukturelle Gewalt. All das macht den Menschen Angst. Es muss enden, damit es menschliche Sicherheit geben kann.
Needs to be ended for there to be human security,
sagt Lucy Nusseibeh, die in Großbritannien geborene Gründerin der Nichtregierungsorganisation MEND, lebt seit Jahrzehnten im palästinensischen Ostjerusalem. Mit MEND, das steht für Middle East Nonviolence and Democracy, setzt sie sich für ein Ende der Gewalt im Nahen Osten ein.
Es ist eine furchtbare Situation hier. Es ist eine Katastrophe. Aber im Grunde ist die Sicherheitslage für die Palästinenser in den besetzten Gebieten schon seit langem schlecht. Sie ist zum Teil, vielleicht sogar vollständig, darauf zurückzuführen, dass Palästinenser unter einer Besatzung leben, die jeden Aspekt ihres Lebens einschränkt und kontrolliert.
Every aspect of Palestinians' lives.
Wenn ich nach menschlicher Sicherheit fragen würde, würden sie sagen, was ist das? Wir kennen die Bedeutung von Sicherheit nicht. Wir leben in ständiger Gefahr.
Von der Umsetzung des Konzepts menschliche Sicherheit, wie es die Vereinten Nationen und auch die nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands verfolgen, sei die Region weit entfernt.
Die Menschen haben Angst und sind in Not und sie werden ständig gedemütigt. Doch das sind die drei Grundpfeiler menschlicher Sicherheit. Freiheit von Angst, Freiheit von Not und die Freiheit, ein Leben in Würde zu führen.
Die Gültigkeit und Realisierung dieser drei Prinzipien läge nicht nur im Interesse der palästinensischen Seite, sagt Lucy Nusseibeh.
Das ist auch für die Israelis notwendig. Ich denke, es geht dabei um grundlegende Bedürfnisse. Der Staat Israel wurde gegründet, um einen sicheren Hafen zu bieten. Und in einem sicheren Hafen hat man sicherlich keine Angst.
And surely in a safe haven you are not afraid.
Der israelische Staat und sein Militärapparat wurden aufgebaut und erweitert. Es wurde ihnen erlaubt, die Macht zu übernehmen, wegen der Angst, die ein Großteil der israelischen Bevölkerung immer noch verspürt.
Tatsächlich ist die Geschichte des Staates Israel eng mit dem Wunsch nach Sicherheit für Jüdinnen und Juden verbunden. Sie hängt mit der jahrhundertelangen Geschichte des Antisemitismus in Europa, mit Verfolgungen, Vertreibungen, Pogromen zusammen. Nach dem millionenfachen von Deutschen begangenen Mord an Jüdinnen und Juden wurde die Gründung eines eigenen Staates in Palästina als beste Option angesehen. Doch trotz der Staatsgründung Israels im Mai 1948 hat sich der Traum vom sicheren Hafen bis heute nicht erfüllt.
In der Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina ist es ja immer wieder dazu gekommen, dass es Konfrontationen gab, dass es terroristische Angriffe verschiedenster palästinensischer Organisationen gab, dass seitens Israels aber auch immer wieder militärische Offensiven, insbesondere in Gaza, durchgeführt worden sind, dass auch in der Westbank, also im Westjordanland, die Gewalt durch israelische Siedler einfach sehr hoch ist. Also diese physische Gewalterfahrung prägt den Konflikt.
Sagt Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie leitet dort das Referat Nahost und Nordafrika.
Ich denke auch, dass wir bei Israel ganz stark mitdenken müssen, wie bedroht israelische Staatsbürger sich fühlen in ihrem eigenen Land, aber auch außerhalb durch Antisemitismus, durch Übergriffe, die antisemitischen Hintergrund haben, durch die Nachbarschaft, aber in der Israel sich befindet auch, denn dort bestehen ja Friedensverträge nur mit Jordanien und mit Ägypten. Die Hisbollah bedroht Israel, der Iran bedroht Israel und das ist etwas, da mischen sich auch diese Sicherheitsebenen oder Sicherheitsdimensionen. Da spielt nicht nur eine Rolle, wie viel tatsächliche Bedrohung die Menschen erleben, sondern einfach das Wissen, dass sie es tun könnten, bedingt, dass sie sich eingeschränkt fühlen darin, wie sehr politisch gewährleistet ist, dass sie ihre Sicherheit haben.
Diese ständige Bedrohung schränkt somit auch die menschliche Sicherheit in Israel ein. Und das präge die Gesellschaft.
Ist der Militärdienst wichtig? Da ist die Kraft der Streitkräfte extrem wichtig. Es ist auch ein sehr maskulines Aufladen, was mit Sicherheitsfragen einhergeht. Da sind Fragen der menschlichen Sicherheit untergeordnet. Ich glaube auch, dass eben so klar ist, die Bedürfnisse sind anders orientiert. Und darüber denke ich, dass der Sicherheitsbegriff der menschlichen Sicherheit da überhaupt nicht so eine große Rolle spielt,
sagt Bente Scheller. Das zeige sich auch in der Art der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas und den kaum öffentlich diskutierten Ideen für die Zeit danach.
Im Bereich Israel und Palästina haben wir ja einen sehr starken Fokus auf traditionelle Sicherheit, also Hard Security, weil der Konflikt natürlich auch mit harten Bandagen ausgetragen wird und es immer wieder militärische Konfrontationen gibt, während gleichzeitig klar ist, damit sind viele Dinge nicht verhindert worden und die schrecklichen Übergriffe, das Massaker vom 7. Oktober zeigen ja ganz klar das Verlassen darauf, dass man mit Maßnahmen, die militärisch sind, verhindern kann, dass es so etwas gibt, das hat hier versagt.
Lucy Nusseibi sieht es ähnlich.
Military Security failed.
Die Militärsicherheit hat versagt. Wenn die militärische Sicherheit funktioniert hätte, hätte es am 7. Oktober keinen Angriff der Hamas gegeben. Ich denke, dass die menschliche Sicherheit der Weg ist, um alle zu schützen. Wenn die Menschen nach einem Waffenstillstand ernsthaft darüber reden, wie man Frieden schafft, müssen sie ihn auf den Grundsätzen der Freiheit von Angst und Not und des gegenseitigen Respekts aufbauen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es keine Sicherheit geben, denn die Menschen werden weiterhin Angst haben oder zornig bleiben.
Das Konzept menschliche Sicherheit, das nicht Staaten in den Fokus nimmt, sondern die Situation betroffener Menschen, ist für Lucy Nusseibi deshalb seit langem das Leitbild ihrer Arbeit. Mit ihrer NGO Middle East Nonviolence and Democracy versucht sie aktiv, zur Entspannung der Situation beizutragen.
Meine Nichtregierungsorganisation MEND arbeitet mit Palästinensern im gesamten Westjordanland und war bis Oktober vergangenen Jahres auch im Gazastreifen tätig. Ich habe festgestellt, dass vor allem junge Menschen sehr daran interessiert sind, etwas über Gewaltlosigkeit und menschliche Sicherheit zu lernen, dass diese Themen für sie von Interesse sind und dass Menschen wirklich mit ihnen arbeiten wollen, um eine bessere Zukunft zu erreichen.
Lucy Nusseibi sagt, dass ihre persönlichen Erfahrungen vor Ort im Kontrast zur medial vermittelten Außenwahrnehmung stehen.
Es ist Teil der Unausgewogenheit des Konflikts, dass Palästinenserinnen und Palästinenser oft, sehr oft als gewalttätig oder als TerroristInnen dargestellt werden. Mit der Idee menschlicher Sicherheit ergebe sich ein viel ausgewogeneres Bild, das auch die jungen Menschen einschließen würde. Die vielen, vielen Menschen, die einfach nur ein normales, sicheres Leben führen wollen, die in ihrem eigenen Staat vollwertige demokratische Institutionen aufbauen wollen, in denen sich jeder sicher fühlt, gehört wird und sich beteiligen kann.
Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung sieht verzerrte Außenwahrnehmung auch für die israelische Gesellschaft. Die sei, anders als oft dargestellt und behauptet, sehr divers.
Da ist der Blick von außen auch oft schlichter. Wir haben hier innerhalb der israelischen Gesellschaft große Gruppen, die wir dann übersehen. Wir haben palästinensische Israelis, wir haben Beduinen, die arabischstämmig sind, größtenteils muslimisch. Wir haben die orthodoxe Gemeinschaft in Israel, die auch ein sehr starkes Eigenleben führt und zum Beispiel vom Wehrdienst ja ausgenommen ist. Und wir haben auch verschiedene Abstufungen dessen, wie stark verschiedene jüdische Gruppen am Staat beteiligt sind, an der Politik beteiligt sind, wo eben europäischstämmige Juden und Jüdinnen immer noch eine ganz andere Reichweite, ganz andere Privilegien zum Teil haben als arabischstämmige, also die Misrahim. Deswegen denke ich, es lohnt sich immer genauer hinzugucken, weil hier die Beteiligung auch darüber etwas aussagt, wie stark die menschliche Sicherheit gewährleistet ist.
Ob der Konflikt bzw. Krieg zwischen der israelischen und palästinensischen Seite mit dem Konzept menschliche Sicherheit befriedet werden könnte und was die nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands damit zu tun hat, darum geht es gleich in diesem Podcast. Vorher werfen wir aber noch einen Blick auf einen europäischen Konflikt, in dem menschliche Sicherheit eine entscheidende Rolle spielte und spielt. Es geht um die Auseinandersetzungen zwischen Serbien und Kosovo. 2008 erklärte sich Kosovo, das zuvor ein Teil der Republik Serbien war, für unabhängig. Während 115 von 193 UNO-Mitgliedstaaten die Republik Kosovo mittlerweile anerkennen, akzeptiert Serbien diese Unabhängigkeit nicht. Stattdessen unterstützt Belgrad seinerseits Autonomiebestrebungen der serbischen Minderheit im Norden des Kosovos.
Es gab allein letztes Jahr mehrere gewaltsame Auseinandersetzungen, beispielsweise im Mai 23 zwischen serbischen Demonstrierenden auf der einen Seite und der Kosovo-Polizei und der NATO auf der anderen Seite. Und genauso im September letzten Jahres gab es einen paramilitärischen Anschlag nahe des Dorfes Banjska im Norden des Kosovo, in dem ein Kosovo-Polizist gestorben ist und mindestens drei kosovo-serbische Täter auch starben.
Sagt Marina Vulovic. Sie ist Gastwissenschaftlerin in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Potsdam. Bilder von der Schießerei zwischen kosovo-serbischen Paramilitärs und der kosovo-albanischen Polizei schafften es auch in die deutsche Tagesschau. Genau wie die vom Aufzug serbischer Armeetruppen an der Grenze zum Kosovo. Die Zuspitzung der Lage im September 2023 erinnerte an Zeiten, die sich niemand zurückwünschen kann. An den Kosovo-Krieg 1999, in dem tausende Menschen starben und schließlich die NATO ohne UN-Mandat eingriff.
Serbien tut sich einfach schwer, sich mit seiner problematischen Vergangenheit und auch der Verantwortung für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen während des Kosovo-Krieges sich auseinanderzusetzen. Zum Beispiel leugnet Serbien die staatliche Verantwortung für die kosovo-albanischen Opfer des Krieges und schiebt die Schuld in die Schuhe der Paramilitärs. Das ist zum Beispiel ein Narrativ, was wir in Serbien auch sehen. Zugleich würde ich auch sagen, dass im Kosovo auch ein Mythos besteht über einen sauberen Krieg, also ohne zivile Opfer. Aber natürlich, Kosovo tut sich etwas besser mit seiner Aufarbeitung der Vergangenheit als Serbien, auch aus dem Grund, weil Kosovo-Albaner die hauptsächlichen Opfer des Krieges waren.
Auch 25 Jahre nach dem Krieg sei eine Aussöhnung nicht passiert.
Es gibt einfach gegenseitige Auffassungen über die Staatlichkeit Kosovos. Serbien erkennt es nicht an und Kosovo versteht sich als ein unabhängiger Staat. Und das verursacht natürlich Spannungen konstant. Es geht natürlich um Dokumentenanerkennung, um Serbiens Obstruktion von Kosovos Bestreben, Mitglied internationaler Organisationen zu werden, wie wir es auch neulich im Europarat gesehen haben oder eben in der UNESCO 2015 und 2017.
Dabei sei die Entwicklung in der Region schon einmal deutlich weiter gewesen, sagt die Politikwissenschaftlerin Marina Vulovic. Das habe auch daran gelegen, dass nach den Schrecken des Krieges das Konzept menschliche Sicherheit Leitbild für die politischen Prozesse wurde.
Direkt nach dem Kosovo-Krieg und während der internationalen Administration hat man sich auf den Aufbau von Kapazitäten des institutionellen Rahmens mit besonderem Blick auf Minderheitenrechte fokussiert. Wenn man sich das Grundgesetz Kosovos anschaut, merkt man wirklich, dass ein großer Akzent auf diesen Bereichen liegt, also Minderheitenrechte und grundsätzlich Kosovo als ein multiethnischer Staat und multiethnische Gesellschaft verstanden wird.
Persönliche und wirtschaftliche Sicherheit der Menschen vor Ort hätten im Fokus der Bemühungen gestanden.
Das sieht man zum Beispiel auch im Aufbau demokratischer Institutionen, der Unterstützung der Zivilgesellschaft, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Förderung von Menschenrechten, der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und so weiter und so fort. All das entspricht eng den zentralen Anliegen der menschlichen Sicherheit.
Es habe zu echter Entspannung beigetragen.
All das hat wirklich die Lage der Menschen vor Ort auch verbessert. Also man hatte, würde ich sagen, auch so eine goldene Zeit der Beziehungen zwischen auch der serbischen Minderheit im Norden und der zentralen Regierung in Pristina.
Denn die menschliche Sicherheit der serbischen Minderheit im Norden des Kosovos sei mitgedacht und berücksichtigt worden.
Sehr viele Punkte des Abkommens von 2013 befassen sich mit dem Norden des Kosovos und mit der Lebensqualität und der Lage der serbischen Minderheit dort.
10 Jahre später sähe die Situation vor Ort wieder düsterer aus, sagt Marina Vulovic, die das Geschehen seit Jahren beobachtet und analysiert. Als Ursache sieht sie eine Verschiebung politischer Prioritäten an.
2023, das neue Abkommen, fokussiert sich nicht so stark auf menschliche Sicherheit und diesen persönlichen Aspekt der Sicherheit, weil auch seit ein paar Jahren zu beobachten ist, dass die zwei Seiten im Dialog, also Belgrad und Pristina, andere Prioritäten haben, wie den Ausbau und Befestigung von staatlicher Sicherheit und Souveränität.
Es gibt also eher klassische, auf Grenzen und Gewaltmonopol fokussierte Politik, anstelle des Leitbilds menschliche Sicherheit, dem Erfolgsmodell der Nachkriegsjahre.
Vermehrt sieht man einfach auch von der Seite Kosovos diese unilateralen, nicht abgesprochenen Aktionen, wie zum Beispiel die Erklärung der Währung Serbiens Dinar im Kosovo als illegal, die dann auch wirklich konkrete tagtägliche Konsequenzen für das Leben der Menschen vor Ort hat, die überwiegend sich natürlich aus den serbischen Institutionen finanzieren und in diesen Institutionen auch arbeiten. Aber ich würde sagen, auch Serbiens Prioritäten haben sich auch verschoben. Und es wird mehr auf Staatlichkeitsfragen geachtet und ein konfrontativer Kurs auch mit Kosovo verfolgt. Man hat politischen Druck ausgeübt auf die serbische Minderheit im Norden, alle Institutionen Kosovos wie die Polizei, die Justiz oder eben lokale Verwaltungen zu verlassen.
Kein guter Weg, findet Expertin Marina Vulovic.
Fragen der menschlichen Sicherheit sind natürlich auch eng verbunden mit Fragen von Staatlichkeit. Aber ich finde, so das Konzept der menschlichen Sicherheit sollte auf jeden Fall in den Vordergrund stehen, weil das ist auch das Mandat des Brüsseler Dialogs oder des Dialogs zwischen Belgrad und Pristina, dass man einfach die Lebensqualität und die Lage der Menschen vor Ort verbessert.
Die zumindest teilweise erfolgreiche Befriedung einer Konflikt, einer Kriegsregion durch internationale Vermittlung und das Leitbild menschliche Sicherheit. Kann das Kosovo Vorbild für eine Konfliktlösung im Nahen Osten sein? Oder ist das eine vermessene, zu akademische Frage? Nach dem furchtbaren Überfall der radikal-islamischen Hamas auf Israel und dem darauf folgenden Militärschlag im Gazastreifen.
Ich glaube nicht, dass man hier davon abkommen kann, auch traditionelle, harte Sicherheit zu verfolgen. Das ist, denke ich, auch auf absehbare Zeit klar, dass das niemand erwartet. Aber ich denke, es muss ergänzend kommen, weil natürlich alles, was verhandelt werden kann, alles, was eine Grundlage gibt, auf der eben bestimmte Verlässlichkeiten und ein Vertrauen aufgebaut werden können, das trägt maßgeblich dazu bei und ist symbiotisch eigentlich mit anderen Maßnahmen.
Sagt Bente Scheller vom Referat Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung. In der israelischen Politik gäbe es aber derzeit keine Anzeichen dafür.
Auch das Krisenkabinett ist ja sehr stark darauf gepolt, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die einfach physisch verhindern, dass solche Übergriffe wieder stattfinden können, die sich auf Pufferzonen, auf das Auslöschen der Hamas etc. konzentrieren. Da höre ich überhaupt nichts davon, wie eben mit menschlicher Sicherheit zusätzlich operiert werden soll, während aber ja eigentlich auch aus der deutschen Perspektive die Zwei-Staaten-Lösung ganz viele Aspekte der menschlichen Sicherheit einschließt. Eben das verhandelt werden soll, dass es politische Hilfen, politische Leitlinien geben soll, die einen Frieden zwischen beiden Staaten herbeiführen und dann auch gewährleisten.
Für die in Ost-Jerusalem lebende Aktivistin Lucy Nusebi gibt es dazu keine Alternative.
Die State Security of borders.
Staatliche Sicherheit durch Grenzen, der Schutz der Menschen im alten Sinn wie in einer mittelalterlichen Stadt mit einer Mauer drumherum. Die Idee, Menschen, die innerhalb der Stadtmauer lebten, seien sicher, reicht nicht. Heutzutage bietet ein Staat andere Sicherheit. Er bietet Chancen.
In terms of health security, Education Security.
In Bezug auf die Sicherheit der Gesundheit, die Sicherheit der Bildung, die Teil des Paradigmas der menschlichen Sicherheit sind.
If you concentrate only on the borders,
wenn man sich nur auf die Grenzen konzentriert, dann reicht das nicht aus. Man muss in der Lage sein, die Bürger eines Staates mit Ressourcen zu versorgen. Mit Bildung, mit Gesundheit, mit Infrastruktur, mit wirtschaftlichem Potenzial, mit allen möglichen normalen Aspekten des täglichen Lebens.
All sorts of normal aspects of daily life.
Würde all das nicht in Überlegungen einbezogen, könne der Konflikt nicht gelöst werden.
You have to have reciprocal dignity.
Man braucht gegenseitige Würdigung. Die Menschen müssen in der Lage sein, einander zuzuhören und sich gegenseitig als vollwertige menschliche Wesen zu respektieren. Menschliche Sicherheit ist nicht nur als Gegensatz zu militärischer Sicherheit zu verstehen. Die Betonung liegt auf menschlich, also auf dem, was Menschen wirklich brauchen, um sich sicher zu fühlen. Erst wenn Menschen sich sicher fühlen, können sie anfangen, über Frieden nachzudenken. Dann sind sie bereit, mit ihren Nachbarn in Frieden zu leben, weil sie sich nicht mehr bedroht fühlen.
Würde als ein wesentlicher Aspekt menschlicher Sicherheit. Für Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist das kein politiktheoretisches Konstrukt. Für ihn sollte es ein bestimmendes Element aktiven, auch außenpolitischen Handelns sein.
In diesen Tagen jährt sich die Annahme des Grundgesetzes. Und was steht natürlich ganz vorne? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist ja sozusagen das oberste Staatsgebot in Deutschland. Und das sollte dann natürlich dann eben auch in der Sicherheitspolitik so sein. Beim Grundgesetz geht es ja auch darum, wie verteidige ich die Demokratie gegen die Feinde der Demokratie. Das ist ja eine ganz wichtige Lehre gewesen beim Verfassen des Grundgesetzes und was eben für die Innenpolitik gilt, also für die Verteidigung der Demokratie im Inneren, das muss natürlich dann auch für die Außenpolitik gelten. Wie verteidige ich unsere Sicherheit nach außen in einer Art und Weise, dass sie die Würde immer ins Zentrum stellt? Und deswegen geht es eben einem Sicherheitsverständnis, das nach außen gerichtet ist, darum, nicht darauf primär zu achten, wie schütze ich allein Staatsgrenzen oder wie schütze ich einfach nur die Existenz von Staaten beispielsweise, sondern wie schütze ich die Menschen, wie schütze ich die Bevölkerung, wie schütze ich auch besondere, vulnerable Gruppen.
Dem schließt sich Bente Scheller an.
Ganz wichtig ist, uns immer wieder vor Augen zu halten, wie wichtig die Frage der Würde auch im Konzept der menschlichen Sicherheit ist. Hier geht es ja nicht nur um tatsächliche Auseinandersetzungen und Furcht. Es geht auch darum, dass beide sich von der jeweils anderen Seite gedemütigt fühlen und dass eben sie das Gefühl haben, ihre Würde wird angetastet, wird in Abrede gestellt. Und das ist etwas, wo Deutschland sicherlich auch dazu beitragen kann, hier anzubieten, was man eben an Wertschätzung und an Wertschätzung dieses Aspekts im Konflikt anbringen kann.
Die vom Auswärtigen Amt vorgelegte nationale Sicherheitsstrategie verpflichtet die deutsche Außenpolitik auf die, Zitat, souveräne Gleichheit der Staaten, Gewaltfreiheit, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die universellen Menschenrechte, Zitat Ende. Und sie legt fest, Zitat, die Verantwortung für das Existenzrecht Israels bleibt uns dauerhafte Verpflichtung.
Staatsräson spielt bei uns eine große Rolle und das hat bei uns zur Einengung des Diskurses geführt und hat bei manchen dann auch den Blick auf die Opfer und sozusagen auch damit die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl verstellt. Aber das gilt natürlich immer für alle Seiten. Ja? Also Empathie zu haben für alle Seiten ist glaube ich, ganz, ganz zentral. Und das gilt nicht sowohl für die israelische Sicherheit als auch die Sicherheit der Palästinenserinnen und Palästinenser.
Und würde letztlich auch der eigenen, der deutschen Sicherheit dienen, sagt Politikwissenschaftler Gerrit Kurz.
Sicherheit besteht eben auch aus Ordnung, aus Normen. Und diese Normen bestehen einerseits in unserem Staat, aber eben auch auf internationaler Ebene, im Völkerrecht. Und die sind eingebunden in dieses Völkerrecht, diese völkerrechtlichen Normen, die schützen auch unsere Sicherheit. Das Gewaltverbot beispielsweise ist da zu nennen, die internationalen Menschenrechte. Und wenn wir wollen, dass diese Normen auch unsere Sicherheit, unsere Menschenrechte weiterhin schützen, dann müssen wir natürlich, wenn sie irgendwo anders verletzt werden, das auch anprangern und dann schauen, was wir da tun können, um das zu verhindern oder zu stoppen.
Zum Beispiel im Konflikt zwischen Israel und Palästina, aus dem sich deutsche Außenpolitik nicht heraushalten könne, sagt Bente Scheller.
Ich denke, dass hier wichtig ist, dass zumindest in dem, was wir anbieten, wir ganz klar auch sagen, die menschliche Sicherheit spielt eine große Rolle. Und das sind natürlich auch Faktoren, die wir möglicherweise unterstützen können, indem wir eben einerseits das anerkennen, eben die Angst anerkennen und uns dafür einsetzen, Dinge anzubieten, die diese Angst minimieren. Und die ist ja sowohl bei PalästinenserInnen als auch bei Israelis vorhanden.
Eines sei dabei klar.
Wer Israels Existenzrecht in Frage stellt, der stellt ja auch in Frage, ob diejenigen, die dort leben dürfen, ob sie das Recht auf einen eigenen Staat haben. Und das ist natürlich sehr viel existenzieller als nur eine zwischenstaatliche Bedrohung, wie wir sie an vielen anderen Orten der Welt auch haben.
Das Fokussieren auf menschliche Sicherheit, auf menschliche Bedürfnisse im außen- und innenpolitischen Handeln. Für Lucy Nusseibeh ist es grundlegend.
Es ist sehr wichtig, niemals Entmenschlichung zuzulassen. In jedem Krieg muss sicher sein, dass man den anderen als menschliches Wesen ansieht und daran denkt, dass es Individuen sind, Menschen. Wenn wir da rauskommen wollen, müssen wir menschlich bleiben.
Das war der zweite Teil unserer Podcast-Serie zum grünen Sicherheitsbegriff. In der dritten Folge wird es innenpolitisch. Wir schauen auf die innere Sicherheit der Bundesrepublik. Alle Folgen dieses Böll-Spezials und natürlich auch alle anderen Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de. Empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Heiko Kreft. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.